Money Downs, Money Downs, Money Downs. Da sind wir wieder. Woche 6. Coach Schuan und Coach Max zerstören die NFL taktisch. Wir nehmen die auseinander. Coach Schuan, ich weiß gar nicht, wie es dir geht, aber seit wir Money Downs machen, gucke ich die NFL irgendwie anders. Ich gucke mir irgendwie alle möglichen Plays an und gucke mir, oh, das wäre doch ein super Play für Money Downs. Muss ich sofort aufschreiben, muss ich sofort Schuan schicken. Wie geht's dir?
Genau dasselbe. Man schaut ja sonst einfach wie ein Fan. Man schaut den Ball hinterher und jetzt kann man nicht mehr so faul sein. Man muss jetzt wirklich sich wieder taktisch im Kopf damit beschäftigen. Und wie du sagst, wir sind immer auf der Jagd nach tollen Situationen und das geht mir genauso.
Genau, und auf der Jagd ist auch ein super Stichwort, weil wir natürlich auch euch da draußen haben und wollen uns auf jeden Fall schon mal bedanken für die viel Liebe, die wir bekommen haben, für das Format Money Downs mit uns beiden und natürlich auch für die Fragen, die uns immer wieder erreichen. Und diese Woche haben wir auch wieder eine super Frage bekommen von Dennis. Dennis hat nämlich das Spiel in London geguckt, Schwan, und das ist das Spiel gewesen, Jacksonville Jaguars gegen die Miami Dolphins. Ja, wo eigentlich auch so keiner so wirklich damit gerechnet hat, dass ausgerechnet Jacksonville ihr erstes Spiel dann in London gewinnt. Aber die haben ja einen sehr starken London-Bezug. Das ist ja nicht abzustreiten, auch jedes Jahr sozusagen dort. Und das ist natürlich auch schön, dass sie da dann ihren ersten Sieg nach 5 gestarteten Niederlagen einfahren konnten. Und da ist auch eine Situation, dann hat Dennis auch gefragt, so der letzte Spiel, das war noch in der regulären Spielzeit, ja, waren auch nur noch irgendwie 5 Sekunden zu spielen und irgendwie hat Jacksonville es geschafft, dann noch in Field-Goal-Reichweite zu kommen und mit einer Sekunde auf der Uhr noch das siegbringende Field-Goal zu schießen zum 23-22. Und hat gefragt, wie kann das denn sein? So, und das haben wir uns mal ganz genau angeguckt und wir haben ziemlich lange gebraucht, um das Ganze wirklich auseinander zu wirbeln, weil wir da ganz viele Dinge entdeckt haben. Und ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also der letzte Drive der Jacksonville Jaguars war ja nicht wirklich erfolgreich. Ne? Also Trevor Lawrence wurde auch noch mal gesackt. Dann sind es auch nur noch 20 Sekunden. Die Uhr läuft irgendwie gefühlt die ganze Zeit. Es war eigentlich noch genug Zeit auf der Uhr. Und Jacksonville hat auch noch 3 Timeouts gehabt. Und plötzlich ist es 3rd-and-20 und es sind nur noch 20 Sekunden zu spielen. So. Jetzt hast du einen kurzen Pass auf die Außenseite, so eine Stopp-Route, aber der Receiver wird auch noch inbounds getackelt, sodass jetzt die Uhr noch weiter runterläuft. Und die Jaguars sagen sich, ach komm, wir lassen den mal auf 5 Sekunden runterlaufen und schmeißen einen Hail Mary Pass. Wenn wir ihn nicht kriegen, ist das Spiel regulär vorbei und es geht in die Overtime. Aber wir geben halt dann nicht den Dolphins nochmal die Chance, das Gleiche zu tun. Und dann waren es tatsächlich noch 5 Sekunden. Dann stellen sich die Jacksonville Jaguars nach ihrem Timeout auf und zeigen so einen sogenannten Hail Mary Look. Das sind so 3 Receiver, die auf einer Seite stehen, die nichts anderes machen, als gerade das Feld runterlaufen bis in die Endzone. Und plötzlich nimmt Miami einen Timeout. Weil Miami sich angucken wollte, okay, was machen die? Alles klar, Hail Mary. Da haben wir eine Antwort drauf. Aber da nehmen wir uns noch mal ein bisschen Zeit für, um das zu besprechen. So, und dann kommt aber Jacksonville plötzlich ganz anders an die Linie, Schuhen. Was ist dann passiert?
4th-and-8. 4th-and-8 und Miami fühlte sich natürlich bestätigt durch ihren, das ist eine taktische Finesse, dass du schaust, wie der Gegner sich hinstellt und dann nimmst du nochmal ein Timeout, besonders 8 Sekunden vor, oder weiß ich, 5 Sekunden vor Schluss, nutzt du diesen Vorteil. Und dann kommt aber Jacksonville raus und ist nicht mehr in einem Hail Mary Look, sondern plötzlich kommen sie raus und sind in einem Empty Look. Und haben plötzlich 5 Wide Receiver draußen. Davon ist aber einer ein Tight End und einer ein Running Back. Und dann ist natürlich schwierig, dann noch zu adjusten. Das ging auch relativ fix. Also sie sind aus dem Huddle nach dem Timeout. Da ist ja auch mal sehr viel Theater an der Seitenlinie. Dann kommen sie in der Mitte zusammen. Und Miami fühlte sich sicher. Und dann kommen sie raus, stellen 3 Receiver auf eine Seite. Davon ist einer ein Tight End, der ist meistens der innere. Und ziehen den Running Back nach rechts, also nach unten, zu der 2-Receiver-Seite. Und da wird er sozusagen der 2. Receiver. Das hat zur Folge für Miami, dass der Linebacker, der in der Mitte der Formation steht, dass der mit nach außen geht und sozusagen die Mitte frei macht. Miami mit einem 3-Mann-Pass-Rush, man muss dazu sagen, das komplette Personal von Miami ist eben designed oder ist eingewechselt worden, um einen Hail Mary, sprich das letzte Play im Spiel, die Bombe in die Endzone zu vermeiden und zu verhindern. Das heißt, du hast eben da, wir können ja mal drüber reden, was am Personal benötigt wird. Da gibt es verschiedene Varianten. In dem Fall hast du eben 7 Defensive Backs. Das sind, das nennt man Quarter, also wir nennen das Quarter Personnel. Und hast dann im Endeffekt noch einen Linebacker und 3 D-Liner vorne, die dann sozusagen probieren, Druck auf den Quarterback auszuüben. Nur dieser Linebacker ist zum Beispiel jetzt auch aus der Box wegen dem Running Back. Der ist, hat sich nach außen verzogen. So, dann hast du natürlich Miami, die die jetzt die Mitte frei gemacht haben in mit einem, wir nennen das ein 2-Layer. Du hast eine sehr tiefe Gruppe, die hinten in der Endzone schon stehen, um eben diesen tiefen Ball zu vermeiden. Und dann hast du aber auch noch eine Gruppe von Abwehrspielern, die Defensive Backs, weil davon sind am meisten auf dem Feld, die sich beim First Down Marker hinstellen. Also da auf Höhe der Sticks, sagen wir immer. Das war also 8 Yards tief, sollten sie sich hinstellen, um sozusagen, ja, einfach um die Mitte auch zu protecten so ein bisschen, um sicherzustellen, dass der Ball eben nicht 20, 25 Yards downfield geworfen wird und dann man downfield rennt und vielleicht noch ein so Razzle-Dazzle-Play macht, mit dem Ball nach hinten schmeißen. Das kennt man, diese verrückten Spielzüge, die so ein bisschen wie Rugby aussehen, wo der Ball nach hinten gepitcht wird, was ja laut Reglement erlaubt ist. Und dafür stehen die Jungs dann da und protecten so ein bisschen die Sticks. So, das hast du jetzt, das ist jetzt die Situation. Und Jacksonville hat 5 Sekunden noch zu spielen und muss jetzt schnell handeln. Das ist eine reine feste Timing-Sache. Und das, Max, hat mich so beeindruckt bei Trevor Lawrence und auch bei Jacksonville, dass alles, was sie gemacht haben, wirklich perfekt ausgeführt wurde. Da kam nämlich irgendjemand auf die Seite, an der Seitenlinie, wie du sagtest, auf die Idee, hey, wir können ja theoretisch noch einen First Down machen und einen Field Goal schießen. Wir müssen keinen Desperate Hail Mary in die Endzone werfen, um das Spiel noch zu gewinnen.
Zumal die Dolphins ja wirklich gezeigt haben, dass sie den Hail Mary auch erwarten. Vom Personal, von der Aufstellung. Und dann ist unten drunter ein bisschen Luft. Und das hat Daryl Bevel, glaube ich, mit seinen 21 Jahren in der Liga als Offense Coordinator oder als Coach in der Liga ziemlich gut erkannt, oder?
Das siehst du auch an der Seitenlinie, wie sie diskutieren, wie Trevor Lawrence rangerufen wird, wie sie miteinander diskutieren. Wenn du Miami beobachtest an der Seitenlinie, die schauen eigentlich nur nach Personal und ob ihre Vermutung stimmt. Okay, das wird jetzt ein Hail Mary. Aber bei Jacksonville ging ein bisschen mehr ab. Du hast eben gesehen, dass sie sich zweimal zusammenkamen, zweimal sich besprochen haben. Lawrence auch nochmal die Offense sozusagen zu sich ruft und sagt, kommt mal zusammen, wir müssen was besprechen. Und da ist schon so ein bisschen, das müssten sie nicht bei einem Hail Mary, weil das ist einer der simpelsten Spielzüge im
Lauf geradeaus.
und dann Hail Mary, weil man ja dann betet, wenn der Ball in der Luft ist.
Ja.
Aber sie sagen sich, wir wollen den First Down machen und das ist eine reine Timingfrage. Da war das ganze Thema, war, Jungs, der Ball muss schnell weg, du musst den Ball fangen und zu Boden gehen. Lauf nicht noch, ein Schritt killt uns, ein Schritt würde uns killen. Und das passiert, du hast dann eben diese offene Mitte, weil der Linebacker sich mit dem Running Back nach außen begibt, an die Außenlinie. Miami spielt eben auch wie man eben ein Hail Mary spielt. Sie spielen mit Outside Leverage. Sie geben dir sozusagen so ein bisschen die Mitte, weil sie der Meinung sind, die Zeit läuft dann runter und dann ist sowieso nichts mehr zu machen. Aber sie protecten nicht gut den First Down. Das ist ein Problem. Weil wenn sie die Jacksonville Jaguars nur Inches bei 7,5 Yards stoppen, ist das Spiel vorbei. Das heißt, Jacksonville muss über die First Down Markierung. Und eigentlich stehen da genug Leute. Byron Jones und Eric Rowe sind dieser Second Layer, nicht der tiefe Layer, sondern der Second Layer. Und dann startet der Spielzug. Snap, Throw, Quick zu Chenault Jr., die Nummer 10 von Jacksonville, der übrigens sehr prominent angespielt, er wurde fast bei jedem Spielzug in diesem Drive angespielt. Und der fängt den Ball, lässt sich fallen zum First Down. Byron Jones, Max, hat so spät reagiert auf dieses Play. Nochmal, wenn er den Mann nur Inches stoppt vor der First Down Markierung, dann ist egal, wie viele Sekunden noch zu spielen, dann ist der Drive beendet, das Spiel vorbei.
Man sieht ja auch die gelbe Linie, das heißt, da, wo der First Down ist, und Byron Jones ist ja schon vom Lineup her schon 2 Yards dahinter und macht dann auch noch eine Rückwärtsbewegung. Wobei Trevor Lawrence bekommt den Ball setzt nur seine Füße, damit er werfen kann. Also geht keinen Schritt zurück, guckt direkt auf seinen Receiver und wirft auch direkt auf seinen Receiver. Und da erwartet man dann normalerweise eigentlich, dass diese 6 Verteidiger, die auf diesem First Layer, wie du gesagt hast, stehen, dass die dann halt eben genau diese First-Down-Markierung absichern oder wenigstens nicht dahinter stehen und nicht nochmal zurückgehen. Aber das war, glaube ich, in dem Fall der entscheidende Faktor. Und dadurch natürlich, dass alle Verteidiger mehr so auf den Außenseiten ihrer Receiver gestanden haben und alle 5 Receiver, also inklusive Tight End und Running Back, nach innen gelaufen sind, sind es nämlich diese beiden Jungs mit Byron Jones und Eric Rowe, die in der Mitte sozusagen dann da verhindern müssen, dass es zum First Down kommt.
Ja, musst du auch triggern als Safety, also das war ja nicht die klassische Safety-Position, sondern die waren ja auf dieser Linebacker, das ist eben eine spezielle Defense, da sind eben, wie gesagt, 2 Layer, 2 Ebenen und die waren die innere Ebene und da muss er driven drauf, da kann er nicht auch noch Backpedaling machen, er war ja schon 2 Yards über den Sticks, also über First Down, aligned, aufgestellt, wenn der jetzt noch 2 Schritte zurück macht bei Snap, ist er 4 Yards weg vom First Down. Und dann ist es ein einfaches für Laviska Shenault, den Ball zu fangen und sich fallen zu lassen zum First Down. Natürlich bedarf es da einem extrem guten Timing. Ich wette mit dir, der Coach, der Bevel, stand neben dem Line-Judge oder Side-Judge und hat natürlich schon bei Catch Timeout gerufen, damit noch eine Sekunde auf der Uhr ist. Ja. Aber das hat super funktioniert, muss man sagen. Jacksonville hat das super gemacht und Miami hat eben die Sideline protected, was man ja so macht, hat Outside-Leverage, weil sie die Quick-Outs erwartet haben und ja, das.
Aber eigentlich taktisch auch nicht besonders smart, weil egal, ob der jetzt schnell ins Aus läuft oder in die Mitte läuft, Jacksonville hat zu dem Zeitpunkt noch 2 Timeouts. Also das machst du eigentlich, wenn eine Mannschaft keine Timeouts mehr hat, weil dann müssen sie die Sideline nehmen, um die Zeit anzuhalten. In dem Fall haben sie es nicht gemacht. Und also wenn du das so spielst, was ja gut im Prinzip ist von Miami. Miami ist ja auch bekannt dafür, gute Defense zu spielen. Da geht's, glaube ich, dann im Endeffekt darum, dass die beiden Jungs in der Mitte, die dadurch, dass kein Inside-Linebacker mehr da ist, so wie du es erklärt hast, der ist draußen beim Running Back, die hätten flacher stehen müssen, schneller reagieren müssen, besonders auf diese Bewegung von Trevor Lawrence, der ja den Ball bekommt und ganz schnell einen Release hat, ganz schnell den Ball bekommt. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass der einfach zu tief war. Und wenn er den trifft, oder er hätte ja sogar so bei so einem schnellen Release auch noch davor gehen können, wenn er in einer guten Leverage ist. Aber das hat halt in dem Moment gefehlt. Fakt ist, die Jacksonville Jaguars machen einen First Down. Fakt ist, sie haben noch eine Sekunde auf der Uhr. Fakt ist, sie nehmen ein Timeout. Und sie schießen ein über 50 Yard Field Goal zum Field Goal in der regulären Spielzeit mit auslaufender Uhr zum Sieg. Ja, also tolle Frage, tolle Situation. Danke, Dennis, dass du uns diese Frage gestellt hast. Freuen uns wirklich immer, wenn ihr Sachen seht und entdeckt und auch wirklich verstehen wollt. Und wir mussten uns das wirklich 20, 25 Minuten angucken, weil wir auch noch ein Stück zurückgegangen sind und vor allen Dingen über diese ganzen personellen Gruppen der Defense gesprochen haben. Und vielleicht, Schuhan, können wir da noch mal einen kleinen Schritt zurücknehmen und über so ein paar Sachen sprechen. Also wenn ich jetzt von so einer Base-Defense ausgehe, ja, so eine klassische 4-3-Defense, dann habe ich 4 Linemen, also 2 Defensive Ends und 2 Defensive Tackles. Das sind meistens die größten Spieler, die du in der Defense hast. Und dahinter hast du 3 Linebacker. Du hast einen in der Mitte, das ist der Middle-Linebacker. Und du hast die beiden äußeren Outside-Linebacker. Ne, einer, der klassisch auf der Weak-Side steht, der Weak-Side-Outside-Linebacker. Und einer, der klassisch auf der Strong-Side steht, der Strong-Side-Linebacker. Man nennt die auch Mike, Will und Sam. Ja, das sind so diese ganz beliebten Begriffe für diese 3 Linebacker. Wenn jetzt aber eine Mannschaft rauskommt, die eine Offense gerne mit 3 Receivern spielt, dann gibt's natürlich eine Antwort darauf, weil die Linebacker an sich ja sehr gut gegen den Lauf sind, inzwischen natürlich auch gegen den Pass, gar keine Frage. Aber manchmal empfiehlt es sich dann doch vielleicht noch einen zusätzlichen Verteidiger zu holen. Ja, was macht man dann? Wie nennt man das dann?
Genau, da redest du über Zehnerpersonal in der Offense, wo du eben kein Tight End hast zum Beispiel oder 4 Receiver sogar und einen Running Back. In der NFL ist ganz wichtig zu verstehen, dass da alles über Personal geht. Also da gibt es einen abgestellten Coach, diese Bose Headphones, die Coaches an der Seitenlinie anhaben, da hören die keine Musik drunter, sondern die haben natürlich oben sehr wohl jemand, der auch zum Beispiel aufs Personal achtet. Da kommt dann ganz schnell von oben der Caller, 10 Personnel, 11 Personnel und darauf wird dann eben personell reagiert. Und da ist ganz wichtig, dass du eben die Fähigkeit hast, aus normalerweise im regulären Personal 4 DBs 5 zu machen. Das nennt man ein Nickel-Personal, Nickel. Dann gibt's die Möglichkeit, 6 zu gehen, wenn du musst und wenn du den Speed matchen musst von einer Offense, weil die natürlich wahnsinnig viel Speed haben in der NFL, kannst du auch zu 6 gehen. Das ist das Dime-Personal. Also ihr seht, das geht so ein bisschen nach dem Münzwerk Hartgeld der USA. Und dann offensichtlich bietet sich dann auch an, wenn du 7 Defensive Backs auf Feld bringst, ist das Quarter, der Dollar Quarter, als Personal. Das wird dann Quarter Personal genannt. Das sind 7, 6 und 5 oder reguläres Personal 4. Und das seht ihr ganz oft. Es gibt Teams, die spielen komplette Games nur mit deinem Personal, immer abhängig vom Gegner. Und das ist ganz interessant zu sehen, wie es in der NFL überhaupt nicht klassisch abgeht. Ganz selten hast du ein Team, was wirklich konstant in einem 4-3-Personal mit 3 Linebackern bleibt. Das kommt aber, wie du sagst, auch aufs Personal an. Du hast natürlich wahnsinnig gute Athleten teilweise, die können einen 5. Defensive Back ersetzen. Die können einen Slot Receiver covern. Das gibt's in der NFL, diese Freaks.
Und diese Hybriden, das können ja auch mal Safeties sein, die zum Linebacker konvertiert sind, die aber wissen, wie das funktioniert, die diese Techniken auch gelernt haben. Ne?
Genau, das siehst du auch oft, dass du eben dann dich wunderst, warum ist jetzt doch noch ein Linebacker drauf, aber dann ist das ein spezieller Typ.
Ja.
Weil je weniger Adjustments, umso simpler ist es für dich in der Abwehr. Und deswegen, wenn man es vermeiden kann, weil du tollen Athleten hast, dann machst du eben nicht dein Personal. Dann bleibst du in Nickel oder bleibst in regulär und coverst erstmal 3 Receiver, 4 Receiver mit einem Outside-Linebacker, der rennen kann.
Also das ist ja das Tolle am American Football, dass es immer wieder eine Idee gibt, eine neue Strategie gibt, eine neue Entwicklung gibt und dann wird darauf reagiert. Und natürlich spielt eine Offense mit unterschiedlichsten personellen Gruppen, ne? Ob es jetzt 2 Running Backs sind oder 1 Tight End oder 2 Tight Ends, da haben wir nachher auch nochmal ein Thema, wo wir ein bisschen drüber sprechen werden, über Personal. Und da muss natürlich die Defense entsprechend reagieren. Nickel deswegen, weil der Nickel ist das 5-Cent-Stück, deswegen, das ist so der 5. DB. Ja, Dime ist zwar das 10-Cent-Stück, heißt nicht, dass 10 DBs drauf sind, aber man ist dann der Linie treu geblieben, im Hartgeld zu bleiben. Ja. Ne? Nickel, Dime und Quarter. Aber so kann man sich das ganz gut vorstellen. Also es werden dünnere, schnellere, agilere Leute raufgeholt, um halt einfach dafür zu sorgen, den Pass zu verteidigen. Aber trotzdem, also auch unten drunter und trotzdem eben oben drüber noch Safeties zu haben. Ja, da haben wir ja auch schon in den letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen. Weil wir gerade über die Hail Mary gesprochen haben, haben wir natürlich jetzt noch ein ganz anderes Play. Und zwar aus dem Spiel Arizona Cardinals gegen die Cleveland Browns. Wir befinden uns schon am Ende der ersten Halbzeit, also am Ende vom zweiten Quarter. Und es sind nur noch 3 Sekunden zu spielen. Es steht inzwischen 23-7 für die Cardinals. Also die Browns sind so ein bisschen, okay, sollte jetzt irgendwas passieren, sonst ne, haut uns das Spiel ab. Wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, die Arizona Cardinals sind for real. Also die Browns, ne, also Nick Chubb hat gefehlt, keine Frage. Aber trotzdem haben die Cardinals das sehr, sehr, sehr gut gespielt. Baker Mayfield, Quarterback der Cleveland Browns, schmeißt nämlich genau so einen Hail Mary Pass. War auch eigentlich zu erwarten. Bei 3 Sekunden auf der Uhr mit an der eigenen, was war das? Der Pass, der war insgesamt, es waren 57 Yard Touchdown Pass. Das heißt, sie waren an der eigenen 43. Tatsächlich war der Ball aber 66,4 Yards in der Luft. Und das ist also Wahnsinn. Über 65 Yards ist eine unglaubliche Distanz. Und er hat es auch Baker Mayfield hat es auch noch geschafft, am Anfang noch 1-2 Leute abzuschütteln, um eben den Receivern die Zeit zu geben, überhaupt diese Distanz in die Endzone zu laufen, weil die müssen ja erstmal dahin kommen. Fakt ist, er hat eine absolute Bombe rausgeholt, der auch in der Endzone runterkommt, der Ball. Donovan Peoples-Jones fängt den Ball. Dahinter hast du noch Rashard Higgins und David Njoku. Also 2 Spieler, so spielt man das gerne, dass ein Spieler in der Endzone bei so einem Hail Mary hochgeht, versucht den Ball am höchsten Punkt zu fangen. Aber wenn dann der Ball abgefälscht oder getippt wird oder auch nicht gefangen wird, dann ist meistens dahinter noch jemand, der dann den Ball sozusagen aufnehmen kann. Und manchmal auch davor, falls der Ball wieder zurückspringt, ist davor manchmal noch jemand den Aufgaben. Die Browns haben es jetzt halt mit 2 Leuten dahinter gespielt. Und einen Touchdown gemacht damit, Schuan. Wie kann das denn bitte passieren? Was haben die Cardinals in dem Fall falsch gemacht?
Ganz interessant zu sehen, dass die Cardinals da einen Gedankenfehler gemacht haben. Also du siehst, pre-snap kannst du sehr schön sehen, dass die Cornerbacks sehr, sehr weit an der Seitenlinie sich positionieren. Ungefähr 30 Yards downfield. So ein bisschen spielt ihn auch in die Hände, dass natürlich, wer glaubt schon, dass Baker Mayfield so eine Bombe rauswerfen kann? Das ist natürlich jetzt auch ein Rekord gewesen. Bla, bla, bla. Fakt ist aber, du musst damit rechnen. Der Unterschied zum Spiel davor war 3 Sekunden. Wenn der einen Schritt nach rechts macht, Baker Mayfield, ist die Zeit vorbei. Also ich persönlich sehe nicht die Notwendigkeit, einen Sideline-Pass zu defenden, wenn sowieso nur ein Spielzug möglich ist. Theoretisch und nicht nur theoretisch, auch praktisch war nur ein Spielzug möglich. Das heißt, die Cornerbacks saßen außen, so bei, ja, denke ich mal, so Field-Goal-Range, 20 Yards, 25 Yards. Und dann hattest du netto noch 3 Safeties in der Endzone. Jetzt hast du aber eine 3-1-Situation, 3 Safeties auf einer, 3 Receiver auf einer Seite, 1 Receiver auf der anderen Seite. Und wenn die alle vertikal gehen, also 4 Receiver vertikal gehen, dann wird, wenn der Cornerback die Sideline spielt, auf der Single-Seite zum Beispiel, wird der Safety in der Endzone gebunden von diesem 1 Receiver. Der rennt vertical und Cleveland hat sich nicht drum geschert um die Sideline. Die sind alle nur vertikal gerannt in die Endzone. Jetzt hast du 2 Cornerbacks, die in der Rechnung langsamer sind. Die werden hinterherrennen, nur weil sie ja die Sideline protecten. Jetzt hast du in der Endzone 3, aber 4 kommen. Und jetzt passierte Folgendes, der Backside Safety, der von dem einen Receiver gebunden war, konnte bei der Dreier-Receiver-Seite nicht helfen. Und da waren jetzt rein, ich bin jetzt nicht der Beste in Mathe, aber da waren dann netto noch 2 Safeties in der Endzone und 3 Cleveland Browns, die in die Endzone rannten. Und genau das habe ich als ich habe mir übrigens ein Standbild gemacht. Das ist genau, was du dann am Ende kriegst. Du kriegst 2 Cardinals, die vor diesen 3 Wide Receivern der Cleveland Browns sitzen, einer davon stolpert, ja, es ist zum Beispiel Marco Wilson, der stolpert von Arizona und ist so fast auf den Knien. Also hast du netto noch einen Safety, der hilft und probiert, diese 3 zu defenden. Also was ihn in den Hintern gebissen hat, war dieses Protecten der Sideline. Die müssen alle in die Endzone gehen, rechtzeitig in die Endzone gehen, damit du numerisches Übergewicht hast, um diesen Ball niederzuschlagen. Weil das ist eigentlich, was die Defense macht. Die probiert, den Ball einfach nur zu Boden zu schlagen. Da haben wir übrigens auch eine Einteilung. Wir haben den Jumper, wir haben den Tipper, wir haben den Savior. Das sind also 3 Titel, die wir diesen Safeties geben. Und jeder hat, genau wie Max, du erklärt hast, gerade in der Offense, haben wir genau dasselbe in der Defense. Also wir haben einen Jumper, den gab es auch bei Arizona, aber dann gab es eben keinen Savior. Es gab keinen Tipper, der den Tip-Ball protecten könnte. Und der Jumper war einfach auch eine Nummer zu klein, weil der Peoples Jones war das, glaube ich, der da den Ball weggesnatcht hat, ist eben auch nicht ein schmaler, kurzer, kleiner Junge, sondern der ist schon ein guter Athlet. Und erschreckend war ihm zu sehen, dass dann wirklich 1 Safety auf dem Boden und netto 1 Safety noch da gegen 3 Cleveland Browns. Wenn ihr das als Standbild macht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das nicht so gewollt war. Und eigentlich dieses Sideline-Überspielen bei 3 Sekunden mit den Cornerbacks, sie ihnen eigentlich die numerische Überlegenheit geraubt hat. Und das war dann der Grund, warum es funktioniert hat. Und natürlich Baker Mayfield, der eine Rocket raushaut, die ja auch perfekt geworfen war.
Was man den Cardinals, glaube ich, auch noch so ein bisschen vorhalten könnte, ist, dass sie mit 4 Leuten rushen. Sieht man relativ selten in so einer Situation. Also ich, wie gesagt, vielleicht haben sie auch sich gesagt, pass auf, wir müssen einfach nur schnell Druck ausüben auf Baker, damit er eben nicht die Zeit hat, diesen ganz langen Pass zu schmeißen. Baker ist jetzt aber auch nicht so schlecht zu Fuß. Das heißt, er hat das wirklich gut hinbekommen, sich die Zeit zu verschaffen. Aber normalerweise wäre das, weil wir auch gerade drüber gesprochen haben, natürlich eine ideale Situation für so ein Quarter-Personnel. Und wir haben es ja auch bei Miami gesehen, als Jacksonville sich aufgestellt hat in dieser Hail Mary-Formation. Da standen schon 3 Leute praktisch mit einem Fuß in der Endzone, damit man gar nicht erst in die Situation kommt, dass irgendeiner irgendwo gebunden wird. Also egal, wo dann der Hail Mary-Pass hingeht, der kann ja auch zu dem, in Anführungsstrichen, Single-Receiver gehen, sind immer genug Leute da. Du kreierst also immer eine Überzahl und du kannst diese Aufgaben, die du angesprochen hast, super verteilen. Also das ist, glaube ich, eine sehr gute Einzelleistung von Baker und von Peoples Jones gewesen, gar keine Frage. Aber ich glaube, sie wurden da auch ein bisschen durch das Personal und die Aufteilung und die Art und Weise, wie Arizona das verteidigt hat, ein bisschen in Vorteil gebracht.
Ja, es ist natürlich eine, wie du sagst, es ist eine philosophische Frage. Arizona hat sich jetzt gesagt, okay, wir pressuren Baker Mayfield und probieren, dass der Ball, dass dieser Spielzug schon im Ansatz an der Wurzel schon zerstört wird. Ja. Habe ich übrigens schon oft gesehen, dass Bälle gar nicht rauskamen, dass einfach ein Quarterback-Sack war, hatten wir im German Bowl vor ein paar Jahren. Da haben wir so ein Spiel beendet durch einen Quarterback-Sack. Obwohl, da kam der Ball nicht mal raus. Also das ist sicherlich legitim. Ich glaube schon, dass es vielleicht angebracht gewesen wäre, vergiss die Sideline und eher so eine Art, eine Man-Coverage underneath, wo du eben ein für ein, du hast ja Quarter-Personnel, du kannst ja mit den Leuten mitrennen und sozusagen dadurch nehmen die dich mit in die Endzone und du hast eben wieder dieses numerische Übergewicht. Ja. Dadurch, dass du aber zwei abstellst für die Sideline und sie einfach nur rennen lässt, entsteht natürlich ein Untergewicht und das dafür haben sie teuer bezahlt.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, es kann alles passieren. Alles, was vor dir passiert, bei 3 Sekunden auf der Uhr, beendet die Halbzeit. Und du gehst, Browns gehen mit 7 Punkten in die Halbzeit. Also, ohne weitere Punkte. Ja. Und das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass der Ball in der Endzone gefangen wird. Also, das ist das Einzige, was nicht passieren darf. Alles andere kann, die anderen 57 Yards, was davor passiert, könnt ihr alles haben. Ne? Schenken wir euch. Wir schenken euch auch 56 Yards. Aber nicht 57. Und deswegen, kann man das natürlich schon so ein bisschen den Arizona Cardinals ankreiden. Und du hast es auch angesprochen. Diese 66,4 Yards in der Luft sind tatsächlich ein Rekord, also eine Zahl, die seit 2016 nicht mehr erreicht worden ist. Era-Stats. Also es ist schon etwas, wenn etwas in der NFL 5 Jahre nicht passiert, dann ist das schon was ganz Besonderes, gar keine Frage, gerade weil halt auch immer mal wieder zum Ende der Halbzeit oder zum Ende des Spiels natürlich auch solche Pässe geschmissen werden. Und ich muss noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, wenn ich überlege, so 65 Yards, 66 Yards in der Luft. Ja, ich habe ja selber mal in der NFL Europe gespielt, das war bei Ryan Fire 1995 und da ich auch als deutscher Receiver nicht so viele Wiederholungen in der First Offense bekommen habe, aber trotzdem die Spielzüge natürlich kennen wollte, wenn sich jemand verletzt, war ich der fünfte Receiver, hätte ich auch raufgemusst und die Spielzüge kennen müssen, habe ich dann mir mal den dritten Quarterback von den Ron Ryan Fire genommen. Das war Doug Nussmeier. Doug Nussmeier war ein Lefty, das hat mich sowieso schon wahnsinnig gemacht, weil der Ball sich falsch rumgedreht hat. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das war Wahnsinn, weil wir natürlich auch mit Don Strock einen Quarterback-Legende hatten als Offensive Coordinator, der auch gerne mal den tiefen Ball geworfen hat. Also bin ich dann quasi nach dem Training noch mal so 3, 4, 5 tiefe Bälle gelaufen. Ja, und dann bin ich halt so, habe ich mich auf die Seite gestellt und dann sagte dann Doug Nussmeier, okay, ich laufe los und renne also wirklich, also ich war 25 Jahre voll, ich bin unter 11 Sekunden gelaufen, die 100.
Du warst ein richtig guter Athlet, Max.
Bin abgegangen wie eine Rakete, ne? Ja. So mein Freund, ne? Du überwirfst mich nicht. Und ich laufe so die ersten 20, 30 Meter und guck so, dreh mich so um und sehe Doug Nussmeier, wie er sich mit einem anderen Typen unterhält. Und ich so, hat er jetzt nicht mitbekommen, dass ich hier laufe oder was ist sein Problem? Plötzlich guckt er zu mir und pfeffert ein Ding raus, wo ich denke so, okay. Und dann wird der Ball ja sehr, 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 sehr klein. Und das ist nur noch so ein ganz kleiner Punkt am Himmel. Und du denkst, und es ist unglaublich schwer, den zu lesen. Also fliegt der jetzt weiter, als ich laufe? Oder kommt der kürzer oder nach außen, nach innen? Und ich laufe und denk mir so, okay. Und dann läufst du wirklich und nimmst volle Geschwindigkeit und fängst den Ball und guckst, wo du bist und stellst fest, dass du gerade tatsächlich 65 Yards Pass gefangen hast, ja. Und also das war unglaublich. Also das ist also diese Tatsache, dass über so eine Distanz, so einen tiefen Ball so gut zu werfen, ist absoluter Wahnsinn. Ich war so begeistert von ihm. Der hatte auch einen unglaublich harten Wurf und einen wahnsinnigen Spin. Also manchmal haben wir so voreinander gestanden, der hat mir den Ball zugeworfen und der hat sich einfach aus meinen Händen rausgedreht, ja, weil der so eine harte Rotation hatte, die, wie gesagt, ja beim Lefty auch noch andersrum geht. Ne? Doug Nussmeier übrigens ist dann später, war er dritter Quarterback bei Ryan Fire, ist dann später ins Coaching gegangen und das sogar sehr erfolgreich. Der war unter anderem, der hatte viel im College gecoacht, aber unter anderem auch mal Offense Coordinator bei Alabama und das von 2012 bis 2013 und da gibt es ein Championship Game, das kann man sich angucken, da war er Offense Coordinator, das hat Alabama gewonnen und da war Notre Dame auf Nummer 1 gerankt. Ja, also da war er Offense Coordinator. Später war er dann noch bei Michigan auch Offense Coordinator und so weiter. Also ist einen ziemlich guten Weg gegangen und ist aktuell seit mehreren Jahren bei den Dallas Cowboys und dort Quarterback Coach, war mal
Teil des Lieblingsteam.
Ja. Und das ist natürlich wieder die Überleitung des Todes, wie man in der Footballerei gerne sagt. wir kommen zu den Dallas Cowboys. Ja, die Dallas Cowboys haben gegen die New England Patriots gespielt und das war wieder ein Megaspiel mit einem wahnsinnigen Finish. Ja, also wir haben uns mal drei Situationen aus diesem Spiel rausgesucht, die wir gerne so ein bisschen besprechen wollen. Und wir steigen logischerweise erst im vierten Viertel ein, weil da ist das ganze Ding nochmal komplett abgegangen. Ja, im vierten Viertel, bei ungefähr 2:35 zu spielen, sucht Mac Jones, Quarterback der New England Patriots, Kendrick Bourne, seine Nummer 84, über die Mitte, wirft den nicht ganz genau, also der kommt zwar ganz gut, aber Kendrick Bourne kann den nicht unter Kontrolle bringen. Wir haben Trevon Diggs, über den wir auch schon bei Jimmy's and Joe's in den letzten Wochen viel gesprochen haben, pickt den Ball, fängt den Ball ab und läuft ein bisschen in die Endzone, also ein Interception, Return, Touchdown, Pick Six, wie man so schön sagt, für die Cowboys. Also Mega Play, wo man eigentlich sagt, okay, das kann schon die entscheidende Interception gewesen sein, wenn die Defense von den Cowboys das im Anschluss dann smart spielt. Sie versuchen noch eine Two-Point-Conversion, um dann von dem Zwischenstand von 26-21 auf 7 Punkte Vorsprung zu kommen, auf 28-21. Schaffen die Two-Point-Conversion nicht. Also das war schon mal so ein Play, Trevon Diggs, also die meisten Interceptions aktuell in der NFL. Wir haben ihn bei Jimmy's and Joe's vor, in der Woche 3, glaube ich, schon gehabt. Da hast du sehr viel über ihn erzählt, sollte man sich auf jeden Fall noch mal anhören. Aber dann kommen die Patriots und Mac Jones raus. Und was passiert denn bei dem direkt nächsten Spielzug der Offense der Patriots?
Ja, man muss, ich würde auch gerne erwähnen wollen, dass ich das Gefühl habe, dass die Patriots jede Woche besser werden. Dass wer hätte denn erwartet, dass es so ein Spiel wird? Also die New England Patriots werden besser, Mac Jones wird besser und das war wirklich eine Schlacht, dieses Spiel. Also das war wirklich ein episches Spiel. Wer es nicht gesehen hat, ey, schaut euch das Ding an. Das war wirklich nicht, weil es meine Dallas Cowboys sind, sondern einfach, weil es einfach richtig coole Aktionen zu sehen waren. Und eine der besten und coolsten Aktionen kam genau nach dieser kollektiven Ausatmen an der Dallas-Seitenlinie. Ah, oh, super Pick von Trevon, der wieder mal aufblitzen lassen hat, warum er so 7 Interceptions in 6 Spielen mittlerweile hat. Und was bei ihm ja auch so famos ist, Max, ist, der bringt die auch immer to the house. Der ist ja nach dem Catch, nach der Interception, ist der ja so gefährlich wie sein Idol Deion Sanders. Also wenn der den Ball in der Hand hat.
Oder wie sein Bruder Stephon.
Stephon, genau. Ja. Aber New England in New England Manier kommt raus der direkt nächste erste Spielzug im nächsten Drive. Sie spielen mit 2x2-Set, also 2 Receiver auf jeder Seite und spielen eine Art High-Low-Combo. Sie bringen auf der einen Seite jemanden quer übers Feld, das nennt man eine Over-Route, und sie spielen auf der anderen Seite ziemlich frech. Weiterhin attackieren sie das Matchup Diggs gegen Bourne. Und dann wird genau dasselbe gemacht wie vorher. Sie attackieren dieses Matchup, obwohl sie gerade geburnt wurden und also aufs Schlimmste mit einem Pick Six, attackiert New England genau dasselbe Matchup, Personal-Matchup. Trevon Diggs gegen Bourne, der rennt eine Art Double-Move, also er zeigt einen kurzen Quick-Out und geht dann auf einen Skinny-Post über die Mitte. Und da komme ich jetzt zu dem nächsten Step. Aber ich fand so interessant, dass New England und Mac Jones, kaltschnäuzig wie sie sind, rauskommen und denselben Spieler attackieren, der sie gerade hat bestraft und auch ein bisschen ausgenutzt haben, dass Diggs eben auch jemand ist, der sehr schnell beißt. Der ist jemand, der beißt den ersten Move eines Receivers, weil unter uns, Max, dann würde er nicht 7 Interceptions, 6 Spiele haben, wenn er das nicht machen würde und fearless wäre, also angstlos. Der Junge ist angstlos, der beißt das, weil er eben auch ein toller Athlet ist. Dallas wird in dem Moment in einer Coverage also er spielt eine Coverage, die wir gerade letzte Woche besprochen haben, diese Cover One Red Coverage mit dieser Hole Coverage. Ja, sie haben also einen Safety, das ist in dem Fall, ist das Jaron Curse, kommt in die Mitte gerollt nach unten, und nimmt genau diese Overroute, diese Overroute, die über die Mitte so ziemlich tief quer über die Formation kommt. Dafür ist er da. Das ist sein Eye Candy. Das geben sie ihm, damit er nach unten rollt, bleibt auch unten und covert den. Dann hast du natürlich, das ist der eine Safety, der runterrollt. Dann hast du von der anderen Seite, entgegengesetzt von Bourne, hast du den Safety, der in die Mitte tief rollen muss. Ich habe euch das ja erklärt letzte Woche, dass das so eine Rotation entsteht. Die stehen beide zwischen Hash und Nummer tief, 12 Yards. Einer rollt in die Mitte der Formation, um genau diese over kurzen Routen über die Mitte zu covern. Und der andere muss aber zwingend in die Mitte der Formation und auch schön tief. So, das macht Dallas. Diggs wird natürlich, beißt natürlich den kurzen angetäuschten Out von Bourne, der dann aber abfielt durch die Mitte, genau diese Mitte attackiert. Diggs ist gar nicht, Max, gar nicht so out of position. Also der hat einen Closing Speed.
Super, der Junge. Also für einen Double Move war der quasi fast da. Ja.
Und getrailed, aber fast da, ne? Genau. Ja, und er hat auch einen Haufen Schelte bekommen für dieses Play von der Community, besonders in den USA, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil wir reden hier über Man Coverage mit einem Hole Safety, einem Robber Safety, der die Red Position spielt, und einem Middle of Field Player, der bestimmten Regeln unterworfen ist. Und dieser Mann ist Schlüssel. Das ist in diesem Fall DeMonte Casey, Nummer 18, 5 Jahre in der Liga, muss zur Mitte der Formation rollen. Und dann gibt's eine Regel, Max, die wir in der Defense haben. Lass niemals einen Spieler, der die Mitte attackiert, dein Gesicht kreuzen. Never let him cross your face. Das heißt, du musst irgendwann deinen Winkel adjusten und Richtung Goalpost dich fallen lassen, um über der Top von diesem Post zu bleiben. Ja, KZ überrennt diesen Double-Move-Post von Bourne, der getrailed wird, also wo Diggs hinterher rennt. Diggs undercuttet das Play, um eine Interception zu machen. Also selbst in der Situation, wo er noch hinterher rennt, probiert der Junge ein Play zu machen, weil er denkt, da ist ein Safety in der Mitte.
Der hat Hilfe oben, ne?
Genau. Over the top vom Post. Ja. Der KZ überrennt das aber komplett.
Und sah auch sehr unkoordiniert aus, ja, ne? Also ganz komisch, der kam so ganz rausgeflogen, aber völlig out of position irgendwie, ne?
Genau.
Timing auch Katastrophe, ne?
Ja, ist eben auch Augendisziplin. Er muss natürlich keep your eyes on your target. Er hat den Ball die ganze Zeit angeguckt und hat sozusagen nicht sein Target gesehen. Und hätte er nur die Augen auf dem Receiver gelassen, hätte er sein Drop adjusted und wäre auch genau da gewesen. Also er war ja vom Timing her, kann er den auch picken. Ja, richtig, das war jetzt nicht richtig. Das beste Play von New England gegen diese Coverage. Die Coverage war super, wenn du einen solid Safety in der Mitte hast, der das anständig spielt. In dem Fall, KZ, sicherlich ein toller Spieler. In dem Fall hat er komplett verkackt. Überläuft das Spiel. Diggs ist underneath diesem Post, probiert auch noch die Interception zu machen, undercuttet das Play. Das kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Er ist unter dem Eindruck, dass da jemand drüber ist, der den tiefen over the top spielt. KZ überrennt, Bourne fängt den Ball total frei. Und immer wenn zwei Defender, wenn es so komisch aussieht, Max, wenn du dir den Spielzug ansiehst, dann siehst du auch KZ, wie die Amerikaner sagen, wie awkward der dieses Ball gespielt hat, so out of control. Dann weißt du, da hat jemand irgendeinen technischen Fehler gemacht und KZ macht diesen Fehler. Und New England schlägt Kapital daraus. Aber eigentlich war es Man Coverage underneath. Diggs recovered ganz gut. Ist ein Double Move, ist unheimlich schwer zu covern, wenn der eine Route antäuscht und dann eine andere rennt, wenn du für den Mann verantwortlich bist. Mann, das ist wahnsinnig schwer. Und Diggs ist so ein Athlet und ist trotzdem noch dran. Wenn dann noch die Safety-Hilfe da wäre, den Middle-of-Field-Player hast, der eben diszipliniert zwischen den Hashes bleibt, dann hast du natürlich jemanden, der diesen auch runterschlagen kann wenigstens. Aber ich glaube auch, der wäre sogar interceptbar gewesen, wenn du den richtigen Winkel nimmst.
Ja, sehe ich auch so. Also zwei Sachen vielleicht noch zu Trevon Diggs. Also einmal, sein Bruder Stephon Diggs kennen wir jetzt schon. Wir haben natürlich auch gleich geguckt, ob es irgendwie ein Regular-Season-Matchup zwischen den Bills und den Dallas Cowboys gibt. Weil das wäre natürlich auch eine wahnsinnige Story, wenn dann zwei Brüder gegeneinander, einer Receiver, einer Cornerback, gegeneinander spielen. Das wäre natürlich ein Traum. Das ist aber nicht vorgesehen, jedenfalls nicht in dieser Saison. Das heißt, der früheste Aufeinandertreffen wäre der Super Bowl, ne? NFC, AFC, da werden erst die Champions aus. ausgespielt. Und das heißt, die könnten frühestens im Super Bowl aufeinandertreffen. Ne? Das wäre schon mal ganz interessant. Ob die beiden Teams in den Super Bowl kommen, wird sich noch zeigen. Da kann ja viel passieren in der NFL. Da wird's mal jetzt nicht aber sollte das passieren, dann wäre das die Story, um die sich alles dreht. Das kennen wir bei den Amerikanern. Noch ganz interessant, diese 7 Interceptions von Trevon Diggs, die du angesprochen hast, sind tatsächlich ein Rekord, den er eingestellt hat, für 7 Interceptions von einem Team in den ersten 6 Spielen. Und derjenige, der den vorher hatte, den Rekord, den er jetzt eingestellt hat, ist kein geringerer als Rod Woodson. Wow. Das hat er in der Saison 1993 gemacht. Also auch hier wieder mal so ein bisschen versinnbildlich, was für eine krasse Leistung das ist, ja. 7 Interceptions in 6 Spielen zu machen. Und da kannst du mir nicht kommen mit irgendwelchen Memes, ja, der macht die meisten, lässt auch die meisten Yards zu. Du hast es genau auf den Punkt gebracht, Juan. Du machst diese Interceptions nicht, wenn du so schnell beißt und auch so mit einem Risiko spielst. Aber dann ist es auch die Aufgabe des Defensive Coordinators und seiner Mitspieler, die over the top sind, ihm dann auch eben zu helfen, falls dieser Gamble nicht aufgeht. Ja,
absolut. Auch besonders, wenn ja dann New England auch genau die Mitte des Feldes attackiert. Also es war ja nicht ein Double Move down the sideline, wo der Safety, der von der anderen Seite in die Mitte rollt, jetzt over the top bei der Sideline. Da kann man drüber reden, da hat er die Range, ist er quick genug, da rüber zu kommen. Da kommen wir dann zu anderen Aspekten. Aber New England schickt den Mann genau dahin, wo der Safety von der anderen Seite hinrollt. Wie kann der den fangen? Das kann man nicht Diggs anhängen. Das muss man dem Safety anhängen. Dafür ist er da. Zumal das der Einzige war, der diese Area attackiert hat. Wie gesagt, da bin ich eben da. Ich mag Diggs. Ich bin selber ein Defense Coach. Ich mag dieses auch mal sich was trauen.
Das Gamblen, ja klar, natürlich. Ja,
ansonsten bin ich großer Fan hast von. Du keine Chance in der Defense als Defensive Back. Sonst bist du ein Defensive Back, der zweimal den Tackle macht, aber immer den Catch erlaubt.
Richtig.
Du musst, das sage ich auch meinen Jungs immer. Ja. Ihr dürft keine Angst haben, Fehler zu machen. Ja. Ihr müsst euren Augen und Instinkten trauen. Und das ist nicht so leicht zu finden, Max. Das, ja. Du musst eine bestimmte, wie sagen wir mal, special kind of cat im Defensive Backfield sein. Da kann nicht jeder spielen.
Ja. Ja, aber vor allen Dingen, wenn du deinen Jungs das auch sagst, ey, ich will das von euch, ja. Und wenn du weißt, ein Team macht ein bestimmtes Play in bestimmten Situationen und du kannst sie super drauf vorbereiten, dann kannst du sagen, okay, bin absolut happy damit, wenn du da gambelst. Ey, und wenn wir es nicht schaffen, wenn der Ball an dir vorbeifliegt und der macht das Play, dann ist das so. Aber ich habe deinen Rücken. Keine Sorge. Ne? Aber wenn du das Play machst, dann trägst du ihn auch nach Hause für 6. So, und das ist natürlich etwa so diese Gambles, die ich auch über alles liebe und die man als Coach auch zulassen muss. Deswegen, also nochmal, ne, diese Leistung, das ist ein Rekord, den gibt's seit. Der ist seit 28 Jahren nicht gebrochen worden. Ja, also das ist ne, und so eine Art von Spieler zu sein, auch wenn du einiges an Yards zulässt, wie gesagt, da muss auch Zusammenspiel mit seinen Jungs mit dabei sein. Und natürlich auch viel Vertrauen von deinen Coaches, dass du das so weiter spielen kannst. Also wir beide feiern das sehr, ich hoffe ihr auch. Und da müssen wir natürlich auch ein bisschen Auge drauf haben, was der dieses Jahr noch alles macht. Da kann nämlich noch eine ganze Menge passieren. Das Spiel Dallas Cowboys, New England Patriots ist aber noch lange nicht vorbei. Ja, jetzt haben nämlich die Patriots gerade 27-26 durch den Touchdown die Führung erlangt, sind dann für 2 gegangen, waren dann also mit 29-26 vorne, also ne, mit einer Field Goal Länge vorne. Und Dallas hat es auch tatsächlich geschafft, noch in der regulären Spielzeit auszugleichen mit einem Field Goal. Auch die Dallas Cowboys Offense hat super gespielt, also sowohl das Running Game als auch das Passing Game, Run Action, da war alles dabei. New England war auch gut eingestellt und hat auch immer wieder viel kaputt gemacht, aber am Ende des Tages ist das Spiel in der regulären Spielzeit 29-29 ausgegangen. Und wir sind in der Overtime. Und es sind jetzt noch 4 Minuten zu spielen. Und Dallas hat einen 1. und 10 und ist schon an der 30 von New England. Also ist eigentlich schon in Field Goal Range. So, und jetzt spielt Dallas ein ganz interessantes Personal. Das ist das sogenannte 12 Personnel. Warum heißt das 12 Personnel? Weil ein Running Back und 2 Tight Ends auf dem Platz sind. Das bedeutet automatisch auch, dass du 2 Receiver, also dein Nummer 1 Receiver und dein Nummer 2 Receiver auf dem Platz hast. Mit den 5 Offensive Linemen und dem Quarterback sind das dann insgesamt 11. Deswegen nennt man dieses Double Tight, dieses Dual Tight Personal auch Deuce oder halt 12 Personal. So, jetzt haben die Cowboys spielen jetzt eine Formation aus diesem Personal, die sehr interessant ist und die man eigentlich bei jeder Offensivformation, bei jeder Offensive der NFL inzwischen sieht. Und zwar stellen sie die beiden Titans auf die rechte Seite. Das heißt, ein Titan richtig als klassischen Titan und der andere ist so, man nennt das Wing, also der ist so ein Yard außen und ein Yard hinten. Also das kommt vom Wingman, ja, von dem Düsenjäger, ne? Du hast deinen Wingman, der so direkt ein bisschen versetzt genau hinter dir steht. Ja. Und auf der anderen Seite stehen deine Nummer 1 und Nummer 2 Receiver. Auch in dem Fall sogar noch ein bisschen nasty, bisschen enger dran. Und da hast du CeeDee Lamb und Mary Cooper. Also du hast wirklich top ausgeglichene Formation. Auf der einen Seite eine sehr starke Running Strength, also eine Stärke für das Laufspiel, weil du mit zwei Titans viele Gaps hast und auch ausreichend Blocker. Auf der anderen Seite hast du deine beiden besten Receiver, die auch zusammen gute Combos laufen können. Effektiv hast du aber immer noch 4 Receiver an der Linie. Das heißt, du kannst auch nicht voll den Lauf spielen oder volles Risiko gehen. Aber in dem Fall haben die Dallas Cowboys den Lauf angetäuscht, und zwar auf diese Two-Receiver-Seite. Und Dak Prescott ist so ein Naked-Bootleg gelaufen auf diese Titan-Seite. Und was so faszinierend ist an diesem Spielzug, ist, dass sie den wahnsinnig gut aufgebaut haben. Also einmal hatten sie einen Fehlstart, da haben sie die Formation schon gezeigt. Dann haben sie den Run auf die Seite gezeigt, genau den sie jetzt angetäuscht haben. Dann haben sie auch schon den Bootleg gezeigt und auf den Titan geworfen, der kurz geblockt hat und dann in die Flats gelaufen ist, nach außen gelaufen ist. Und jetzt geben sie genau den gleichen Look, also wirklich gefühlt zum 4. oder 5. Mal. Und Dak Prescott kommt raus. Aber jetzt ist es CeeDee Lamb, der von der linken Seite kommt und mit so einer richtig tiefen Over, so einer Sail Route bis auf die Seite kommt, wo der Bootleg hingeht. Da bringt Dak Prescott den Ball hin. Der macht den Touchdown in der Overtime und das Spiel ist vorbei. Was haben die Patriots defensiv gemacht? Was haben sie vermutet? Was haben sie erwartet? Welcher Coverage waren sie? Warum ist das so ein Big Play geworden, so ein Touchdown geworden?
Ja, New England hat natürlich extrem die Situation gespielt. Wissend, dass ein Field Goal reicht, haben sie natürlich diese Formation, die man ja schon vorher kannte, haben sie die überspielt. Sie haben jetzt die haben die Box geloadet mit Personal. Also die hatten genug Leute vorne, um eben das Laufspiel zu stoppen, weil sie wollten natürlich verhindern, dass Dallas noch bessere Field-Position bekommt für das Field Goal. Also haben sie die Box voll gemacht, was natürlich zur Folge hatte, dass sie hinten raus waren sie sehr konsequent. Sie haben so eine Art Cover Zero, nennen wir das. Wir haben also eine Coverage, Man Coverage gespielt, wo genau der vorher erwähnte, bei der anderen Situation, Middle Safety, nicht vorhanden ist. Diesen Mann nutzen sie in der Box. Sie haben also, sie traden sozusagen den tiefen Pass über die Mitte. Sie nehmen das Risiko in Kauf, dass das frei ist, die Middle of Field, und haben dafür die Box verstärkt. Dafür haben sie einen hohen Preis bezahlt. Dallas macht den perfekten Call dafür. Und wie du sagst, sein Naked Boot, den haben wir letzte Woche schon besprochen. Den Spielzug ist ein angetäuschter Lauf und dann so eine Art Sprint-Out nach außen vom Quarterback. Und CeeDee Lamb und Amari Cooper auf einer Seite spielen so eine Art relativ verzögerte Passrouten. Sie starten relativ langsam, sind auch in einem Nasty Split, wie du vorher erwähnt hast. Also sie verkaufen auch dieses, ich könnte blocken, ich bin in der Nähe des Point of Attacks von dem Run. Aber daraus joggen sie so 3-4 Yards voraus und dann accelerate. Dann geben sie Speed. Und CeeDee Lamb rennt so eine Art Overroute, Bronco, da gibt's ja 100 Termini für, da wollen wir euch nicht mit langweilen, also eine Route, die quer übers Feld geht, wo er ganz klar
tief rüber, denn,
tief rüber in die Endzone, und dann hast du natürlich Dak Prescott, der das sofort sieht. Interessant zu sehen ist, dass der Safety, der Einzige, der noch so ein bisschen in der Mitte hang, sofort auf den Tight End in die Flat gebissen hat, von dem er das Laufspiel zuerst angetäuscht wegkam, der blockte an und dann kam Prescott rum und er bot sich an in der kurzen Zone zu Prescotts Seite, und da jumpte die 32, Devin McCourty, der jumpt das sofort, weil es sein Job war, das war Cover Zero, du hast die Mitte nicht, jemand muss den covern. Jumpt da sofort, Und Jalen Mills, Nummer 2 von New England, lässt sich komplett vernaschen von CeeDee Lamb, der wirklich kurz anjoggt, Mills in Tiefschlaf versetzt und dann einfach loszieht und mit seinem Speed. Und das ist immer das Risiko, wenn du da natürlich lax bist in deinem Approach, weil du denkst, ja, das ist sowieso ein Lauf, wir sind schon am Ende des Spiels, sie wollen Field Goal. Wenn du dann relaxst, dann wirst du geburnt. Und das passiert genau in dem Moment mit Mills, der sich dann auch revanchiert durch einen Schubser in der Endzone, durch die Frustration, die er hat, weil der wusste in dem Moment natürlich, er ist komplett gesmoked worden und sah nicht gut aus. Und toller Spielzug. Und ja, so kann man Spiele auch gewinnen.
Absolut. Also man kann auch, also gerade so eine tiefe Overroute, ne, wo wir gesagt haben, tief rüber, die läufst du ja auch dann in dem Moment, wo du wirklich anfängst zu beschleunigen, läufst du die ja konstant mit voller Geschwindigkeit. Das heißt, wenn der Verteidiger erstmal hinter dir ist und out of position schon sozusagen ist, dann bleibt der auch da. Also da muss der schon wesentlich schneller sein und den Receiver einholen, aber CeeDee Lamb ist das Ding full speed gelaufen. Und also da gibt's ja auch nicht viele, die dann mitrennen können.
Der ist schon schneller als CeeDee Lamb, ja.
Ja, genau. Also das ist schon echt Wahnsinn und das, was mich einfach oder was uns einfach auch in dieser Situation so wahnsinnig begeistert hat, ist, wie das Ganze aufgebaut worden ist und wie oft sie diesen Look gezeigt haben, welche Variationen sie daraus gezeigt haben. Und wer das Spiel noch nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall noch mal angucken, so ab der Mitte des vierten Viertels noch mal auch in voller Länge, also gar nicht jetzt irgendwie verkürzt oder die Highlights, sondern ruhig in voller Länge und auch mal so ein bisschen Tony Romo zu hören, der da wirklich wieder wahnsinnig gut das als Experte macht und unglaublich viel voraussagt und auch unter anderem dieses Play auch schon vorher, viel, viel früher schon erkannt hat und wusste, dass es irgendwann kommt. Also es war wieder ein Genuss für jeden Football-Fan, das so ausgeliefert zu bekommen. Und das kann man sich auf jeden Fall nochmal in Ruhe angucken. Wir werden sicherlich auch in den nächsten Wochen bei unserer Unterkategorie Jimmys and Joes sicherlich mal über Mac Jones sprechen, weil du auch schon das angesprochen hast. Also die werden immer stärker, er wird immer besser, gefällt mir auch richtig gut, was er macht. Ist jetzt nicht der hardcore gerippte Vollathlet unbedingt, aber spielt einfach unglaublich, also ne, unglaublich gut und passt gut rein und man gibt ihm auch die Dinge, die er umsetzen kann. Und da werden wir auf jeden Fall in der Kategorie Jimmy Jones mal ein bisschen über ihn sprechen. Gerade wenn er auch noch mal so ein absolutes Highlight-Spiel hat, dann nehmen wir uns mal raus. Aber so Mini-Jimmys and Joes müssen wir eigentlich machen. Und da gibt es einen Spieler, den man in Deutschland eigentlich überall kennen sollte inzwischen. Und zwar ist das Jakob Johnson, der Fullback von den Patriots. Kannst du zu dem, du hast das Spiel komplett geguckt, kannst du zu dem ein bisschen was sagen?
Genau, ich habe mich auch auf ihn konzentriert. Ich wollte einfach mal sehen, was Jakob so veranstaltet. Und er kriegt ja wahnsinnig viel Anteile im Spiel. Also er ist sehr oft auf dem Feld zu sehen. Er ist dann teilweise auch der Wingman, der sich teilweise dann auch hinterm Tightend aufstellt. Also er nimmt sozusagen so eine Position eines zweiten Tightends ein. Und mir gefällt super, was Jakob macht. Ich weiß nicht, ob er es hört oder nicht, aber ich verfolge seine Geschichte schon seit längerem als Stuttgart Scorpion, als Tennessee Volunteer und wie schwer es auch für ihn war. Und für alle euch mal da draußen, das ist ein Junge oder ein Mann mittlerweile, der hat's in die NFL geschafft. Was der da leistet im Moment zwischen all diesen wahnsinnig guten Athleten und dazwischen ist Jakob und macht einen richtig guten Job. Und wenn du dich mit dem Spiel beschäftigst und für euch teilweise ist vielleicht nicht zu greifen, das ist die Elite der Elite. Das ist die NFL, not for long. Das ist eine Liga, wenn du da in irgendeiner Form in den 53-Mann-Kader kommst und auch nicht viel spielst, dann ist das schon riesen Practice Squad, riesen Erfolg. Aber Jakob spielt. Jakob spielt, hat anteilig richtig viele Raps. Und ich habe ihn beobachtet, und ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich weiß, dass er da sich auch super engagiert hier in Deutschland. Aber das ist jemand, wenn der beobachtet ihn. Ich war begeistert, assignmentmäßig, wie er blockt, fehlerfrei. Das ist so hart. Ich habe auch den Vergleich dann angelegt mit anderen Fullbacks, die ich mir angeschaut habe bei anderen Teams. Und Jakob macht das. Also es ist ein Grund, warum Jakob Johnson viel Spielzeit bei Bill Belichick kriegt, weil der ist so, du kannst dich auf ihn verlassen, ist wahnsinnig Assignment treu, also er weiß, was er macht, geht durch, er ist mehr physisch, als ich mir es vorgestellt hatte. Ja. Also der blockt ja da regelmäßig irgendwelche Linebacker und Defensive Ends.
Wollte ich gerade sagen, ja, dann muss man überlegen, gegen wen er da spielt, ja. Also er ist jetzt nicht so dieser Ricard von den Ravens, der so ein absoluter Bulle ist. Also er ist ein Athlet, gar keine Frage, aber er ist halt nicht dieser klassische, vollmassive Nackenrollen-Fullback. Aber das macht es ja auch aus. Und du musst mal überlegen, die Rolle des Fullbacks ist in einer Offense wirklich so, der ist da, wo der Ball hingeht, ja. Also das ist der, in den meisten Fällen, natürlich wird er auch mal so ein bisschen als Decoy benutzt, aber in den meisten Fällen setzt er den entscheidenden Lead-Block. Er setzt den entscheidenden Block für den Ballträger voraus. Läuft gar nicht so viel selber. Ab und zu kriegt er auch mal einen Pass, wenn der Lauf angetäuscht wird. Aber in den meisten Fällen ist seine Aufgabe, den Schlüsselspieler in der Defense auszuschalten. Und das kann ein Linebacker sein, was ja auch in der NFL unglaubliche Maschinen sind. Das kann aber auch mal ein Defensive End sein oder auch mal ein Defensive Tackle, auf den er plötzlich stößt. Also das muss man sich immer überlegen, ja, was das bedeutet, gegen solche Typen zu spielen, die dann zu blocken. Und wie du schon genau richtig gesagt hast, auch in einer hervorragenden Technik, in einer hervorragenden Positionierung und einfach so dieser Initial Hit, ja, dieser First Contact, dieser erste Hit, den er setzt, den setzt er auch auf die richtige Schulter.
Technisch ja, sehr, sehr gut.
Ja, also es geht nicht darum, dem ins Gesicht zu springen, sondern welche Seite muss ich ihm effektiv wegnehmen? Wo muss ich schnell genug hinkommen, dass er mir diese Seite nicht wegnimmt? Und den Helm dahin zu setzen, die Positionierung dahin zu bringen, das macht er wirklich ganz hervorragend.
Ja, der macht es auch gegen Leute wie Micah Parsons, Van der Esch, ich habe mir genau diese Jungs mal ausgepickt und dann und es geht ja darum, du willst den Gegenspieler occupieren, also du willst ihn sozusagen, mach mal, ich habe dir vorhin schon mal gesagt, Max, mach mal einen Tackle, wenn dich jemand blockt, wenn dir jemand im Gesicht sitzt. Ja. Darum geht's. Wir sollten auch immer nicht erwarten, dass jemand gepancaked wird oder jemand nach hinten geschoben wird und dann auf den Boden. Das ist unrealistisch in der NFL, aber es geht um Positionierung, dass du den engagest, den Defender, weil dann, und da siehst du auch einen frustrierten Van der Esch, der dann sich wegdreht von Jakob und sozusagen komplett aus dem Play raus ist, das habe ich gesehen. Oder Micah Parsons, der über die Edge kommt und er blockt den nach außen vorbei an dem Laufspielzug. Und das imponiert mir sehr und ich fand sehr wichtig, dass wir das mal erwähnen, dass da jemand ist, der wirklich einen tollen Job macht. Ja, und Jakob Johnson, ich gratuliere dir, du machst gerade eine Sache, die für mich als Trainer aus Deutschland und jemand, der so ein bisschen Einblick in meiner kleinen Welt hatte, in den Profifootball, was du da leistest, ist unglaublich.
Also viel Liebe von uns beiden. Ich sehe das ganz genauso wie Schuhan. Und man muss ja auch mal überlegen, das, was Jakob da macht, das taucht in keiner Statistik auf. Du kriegst nicht, okay, der hat einen Block gesetzt oder der hat einen Block verpasst oder sonst irgendwas. Aber es ist so elementar wichtig, diese Position, damit bestimmte Dinge funktionieren, wie das Laufspiel, wie das angetäuschte Laufspiel, wie das Passspiel in der Protection und so weiter. Also das ist genauso wenig, wie du in der Offensive Line als Guard eine Statistik bekommst, wenn du den entscheidenden Block setzt, bekommst du sie als Fullback halt auch nicht. Aber die Leistung, die da erbracht wird, dafür kriegt Jakob von uns aus meinen Downs viel, 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 viel Liebe. Ja, also es war doch kein Mini-Jimmys and Joes, es war doch ein ziemlich großes Jimmys and Joes. Wir haben ja auch noch eine Kategorie Katastrophe der Woche, Brainfart of the Week. Wir sind aber jetzt schon bei fast einer Stunde, deswegen würde ich sagen, schieben wir die mal auf die nächste Woche. Obwohl es gibt so einen kleinen Brainfart. Ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, fällt mir gerade ein. Und zwar von Ben Roethlisberger bei den Steelers, der halt versucht, so den Ball zu werfen, einmal pumpt und beim zweiten Mal pumpen, so den Ball wieder runternimmt und während er ihn runternimmt, mehr oder weniger verliert, ja. Und dann sich so, ja, incomplete pass. Mm-mm. Ja, aber wenn die Spitze nach unten zeigt und er sozusagen wieder in der
Rückwärtsbewegung genau bist, dann ist das dann ein freier Ball weg.
Also wenn wir einen kleinen Mini-Brain-Fart nehmen, eine kleine Mini-Katastrophe, dann ist es leider Big Ben diese Woche, tut uns furchtbar leid, aber das ist dann halt so. Obwohl Steelers ja das Spiel gewonnen haben, ne? Also ja, im Endeffekt alles gut, aber das sind so Dinger, die fallen dir dann auf, da denkt man auch so, oh, muss jetzt nicht unbedingt sein, krasse Nummer. Schuhan, das hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht, das war eine richtig coole Folge. Guckt euch bitte diese Situation an, über die wir sprechen. Ich höre auch immer wieder von Leuten, die sagen, ja, ich höre Money Downs und dann drücke ich immer auf Pause und dann suche ich mir das raus, die Situation, und dann gucke ich mir die an, auch im Standbild, und wenn ihr dann darüber redet, das ist total cool, das macht voll Spaß. So, also so könnt ihr das natürlich machen, ne, wenn wir kein Video haben, sondern nur im Audio am Start sind in unserem Podcast Money Downs. Aber nehmt euch die Situation, guckt euch die Spiele an, da waren wirklich tolle Sachen dabei. Schickt uns bitte weiterhin Fragen, wir freuen uns. Ihr könnt uns gerne privat schreiben, ist vollkommen in Ordnung, auf den bekannten Social-Media-Kanälen oder natürlich von der Footballerei auf Twitch, auf Discord, auf Instagram, wo auch immer ihr schreiben wollt. Wir kriegen alles weitergeleitet. Und wir machen definitiv weiter und wir machen noch viel, viel mehr. Wir freuen uns tierisch drauf, denn heute ist nicht alle Tage.
Wir kommen wieder.
Keine Frage. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.